An Tagen wie diesen wacht Fernando Z. mit sehr viel Wut im Bauch auf. Es herrscht Kaiserwetter, die Sonne heiß, der Himmel blau und die Menschen auffällig gut gelaunt. Nur Fernando hat keine gute Laune. Die hat er schon lange nicht mehr. Irgendwann in den vergangenen Jahren hat der 18-Jährige sein Lachen verloren. Er weiß selbst nicht mehr genau, wann das passiert ist. In seiner Kindheit, in seiner Jugend oder geschah es erst in den letzten Monaten, als die Sachen, die er machte, immer extremer wurden. Er weiß es nicht. Er denkt nicht groß über diese Dinge nach. Er denkt sowieso ungern über die Vergangenheit nach. Fernando denkt lieber an die Zukunft. Die Zukunft wird besser sein. Das redet er sich ein, Tag für Tag. Um die ziemlich beschissene Gegenwart, die nur die Fortsetzung seiner Vergangenheit ist, hinter sich lassen zu können. In den Augen von Fernando ist sein Leben von Ungerechtigkeit geprägt. Die Sonne scheint immer nur für die anderen, nie für ihn. So ist es immer schon gewesen. Fernando hat nie genug gehabt. Nicht genug Geld, um das tun zu können, was die anderen Kinder tun. Er konnte sich keine PlayStation leisten. Er hatte keinen Computer, und wenn die anderen Jungs aus seiner Klasse am Wochenende durch die Stadt zogen, blieb Fernando zu Hause, weil sein Taschengeld nicht ausreichte, um mit Freunden ins Kino zu gehen. Und Fernando bekommt nicht genug Liebe. So empfindet er das zumindest. Sein Vater ist ständig nur am Arbeiten. Ärgerlich genug, denn es bleibt von der vielen Arbeit ja nichts übrig, denkt sich Fernando. Sein Vater ist Kubaner. Zu Zeiten der DDR gab es ein Abkommen mit dem ebenfalls sozialistischen Kuba, damit Gastarbeiter relativ problemlos einreisen konnten. In den frühen 1970er Jahren kam also sein Vater mit dem ehrgeizigen Plan nach Deutschland, hier sehr viel Geld zu verdienen. Er ist gelernter Handwerker. Eigentlich gab es gerade keinen Job für ihn. Weil es in der DDR aber nicht sein konnte, dass es keine Jobs gibt, bekam er einfach einen anderen Job zugeteilt. Er wurde Facharbeiter für Fertigungsmittel. Er hatte keine Ahnung von dieser Art von Arbeit, aber man lernte ihn schnell an. Und Fernandos Vater macht, was man ihm sagt. Er arbeitet hart. Und irgendwann lernte er eine Frau kennen, eine Friseurin. Er wollte sich die Haare schneiden lassen und hatte kein Handtuch mitgebracht, weil er nicht wusste, dass man in der DDR sein eigenes Handtuch zum Friseur mitbringen musste. Sie lieh ihm eins. Und er lud sie als Dankeschön zum Kaffee ein. Er wusste nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt auch keinen richtigen Kaffee in der DDR gab. Als sie ihn aufklärte, musste er lachen. Ihr gefiel sein ungläubiges Staunen über ein Land, das ihr genauso fremd geblieben war wie ihm. Das brachte die beiden einander näher. Sie verliebten sich. Sie heirateten. Und sie bekamen 4 Kinder. Fernando ist der Jüngste. Die Familie wohnt noch heute in einem schlechten Arbeiterviertel im Plattenbau. Es ist dasselbe Viertel, in dem Sieglinde H. wohnt, aber man kennt sich nicht. Vielleicht hat man sich einmal beim Einkaufen gesehen. Gesprochen hat man nie miteinander. Die Menschen in dieser Siedlung bleiben unter sich. Sie haben mehr als genug mit ihren eigenen Problemen zu tun. So ist das hier. Fernando fühlt sich benachteiligt. Vom Leben, von seinen Eltern und ganz besonders von seiner Mutter. Denn die ist irgendwann verschwunden. Einfach so. Es muss kurz vor der Wende gewesen sein. Vielleicht ist sie zu ihren Verwandten nach Westdeutschland geflüchtet. Vielleicht ist sie von der Stasi auf der Flucht erschossen worden. Zumindest vermutet das Fernandos Vater. Über die Möglichkeit, dass sie einfach abgehauen ist, dass sie mit einem anderen Mann durchgebrannt ist, darüber spricht man zu Hause nicht. Davon will sein Vater nichts hören. Der Vater von Fernando gibt sich Mühe. Er versucht sein Bestes, aber manchmal ist das Beste nicht gut genug. Schon gar nicht, wenn man einen Sohn wie Fernando hat. Fernando ist fordernd. Seine Geschwister hingegen akzeptieren ihre Lage. Sie versuchen, ihre Schule gut durchzuziehen, um bald ihr eigenes Geld verdienen zu können. Sie lieben ihren Vater, denn sie sehen, dass er ein herzensguter Mann ist. Ein Mann, der sich wirklich viele Gedanken macht. Aber von guten Gedanken kann man sich auch nichts kaufen. Er verdient gerade genug, um über die Runden zu kommen. Fernando will mehr. Er findet, dass ihm das zusteht. In der Schule ist er nicht gut, er gibt sich keine Mühe. Lernen interessiert ihn einfach nicht. Aber die Schuld für seine schwachen Leistungen gibt er ebenfalls seinem Vater. Als Fernando mit Mühe und Not seinen Hauptschulabschluss absolviert, sagt ihm sein Vater zu, dass er bei ihm im Betrieb eine Lehre machen könnte. Doch daraus wird nichts. Der Betrieb geht pleite. Für Fernando ist das in Ordnung, denn dann muss er seinem Vater nicht erklären, dass er sowieso kein Facharbeiter für Fertigungsmittel werden will. Fernandos Vater hingegen muss sich von nun an mit Gelegenheitsjobs rumschlagen. Er hat zwar mehr Zeit für seine Kinder, aber dafür weniger Geld in der Tasche. Es macht kaum einen Unterschied. Die Familie ist Entbehrungen gewohnt. Eines Tages beschließt Fernando, etwas zu verändern. Fernando respektiert seinen Vater nicht. Das tut er schon lange nicht mehr. Für ihn ist sein Vater ein Anti-Vorbild. Er will niemals so werden wie er. In seinen Augen ist sein Vater schwach. Seinem Vater wird alles genommen, aber er selbst ist nicht in der Lage, sich etwas zu nehmen. Das will Fernando anders machen. Er will sich nehmen, was ihm zusteht. Klamotten zum Beispiel. Fernando reicht es nicht mehr, bloß die abgelegte Kleidung seiner beiden großen Brüder zu tragen. Er will einen eigenen Pullover haben. Also nimmt er sich einen. In einem Textildiscounter rollt er mit 15 Jahren einen hellblauen Nike-Sweater zusammen, packt ihn in eine Tüte und verlässt den Laden. Ganz unauffällig. Sein Herz schlägt so heftig, dass Fernando glaubt, jeder im Umkreis von 25 Metern müsste es hören. Aber niemand hört sein Herz schlagen und niemand sieht, wie Fernando den Pullover klaut. Er kommt durch. Er wird nicht erwischt. Er atmet tief durch und bringt seinen neuen Pullover nach Hause. Niemand fragt ihn, wo er das neue Kleidungsstück her hat. Seinem Vater fällt der Pullover wahrscheinlich nicht einmal auf. Er hat keine Augen für Fernando, und für Fernando ist es okay, denn er hat auch keine Augen mehr für seinen Vater. Er ist nun in der Lage, sich selbst zu versorgen. Das hat er doch gerade eindrucksvoll bewiesen. Stolz zieht er sich sein neues Kleidungsstück an und posiert damit in der Nachbarschaft. Nike, eine echte Marke. Es bleibt nicht bei dem Pullover. Fernando hat Blut geleckt. Nach und nach klaut sich Fernando einen Kleiderschrank voll zusammen. Er hat jetzt neue Shirts, neue Sweater und neue Schuhe. Fernando verändert sich. Er wird ein neuer Mensch. Und er hat plötzlich ein Selbstbewusstsein, das er vorher nicht hatte. Natürlich fragt er sich, ob er das Richtige tut, Dinge stehlen. Das ist Unrecht, das weiß er. Aber er nimmt ja nur von denen, die sowieso genug haben. Als ob es einen Klamottenladen ernsthaft stört, wenn da ein Pullover weniger in der Auslage liegt. Die reichen Bonzen haben sowieso genug. Fernando hat sich seine Moral gebastelt und er richtet sich in ihr ein. Fernando ist jetzt ein Dieb, ein Kleinkrimineller. Und Fernando findet gleichgesinnte Freunde. Deutsche Freunde, Jungs aus der Nachbarschaft, die aus demselben Viertel kommen wie er. Sie alle eint, dass sie Geld verdienen wollen und keine wirkliche Perspektive haben. Zumindest reden sich das alle ein. Sie reden sich ein, dass die Gesellschaft sie unten halten will, dass man ihnen keine Chance gibt, aber das stimmt nicht. Sie haben jede Chance der Welt. Sie sind nur zu geblendet von ihrem Selbstmitleid, um diese Chancen zu sehen. Zu geblendet von der Moral, die sie sich gebaut haben. Sie klauen jetzt regelmäßig. Von Tag zu Tag werden sie professioneller. Die Clique hat nur noch ein Gesprächsthema. Geld machen. Es geht um nichts anderes mehr. Fernando durchschaut schnell, wie es läuft. Er weiß, in welchen Läden er klauen kann und was sich aus den geklauten Gegenständen herausholen lässt. Schmuck und Armbanduhren lassen sich über eBay verticken, Handys und Elektrowaren über die Pfandleihhäuser. Allerdings ist das Risiko groß. In der Stadt, in der Fernando wohnt, gibt es nicht viele Pfandleihhäuser. Er weiß, dass er irgendwann auffallen wird, auch wenn er und seine Freunde sich mit dem Verkauf abwechseln. Und es gibt noch ein anderes Problem, das Risiko. Das beschäftigt Fernando am meisten. Je öfter er in einem Geschäft etwas mitgehen lässt, desto größer werden die Risikofaktoren. In den Zeitungen wird berichtet, in den Läden werden die Sicherheitsstandards hochgesetzt und auch die Abnehmer der Waren werden vorsichtiger. Jeden Tag, wenn Fernando mit seinen Freunden zusammensitzt, denken sie darüber nach, wie sie dieses Risiko klein halten können. Der Gedanke an das Risiko bestimmt nun das gesamte Denken von Fernando. Die Stimme in seinem Kopf, die nach der Moral seiner Taten fragt, wird immer leiser. Es findet eine Ökonomisierung seiner Taten statt. Die Taten müssen effektiver werden. Also beginnen Fernando und seine Jungs die Sache mit den Handtaschen. Sie fassen einen Plan. Sie werden in den Park gehen, sich ein Opfer ausspähen und diesem Opfer in einem günstigen Moment die Tasche aus den Händen reißen. Ein günstiger Moment ist ganz einfach ein Moment ohne Zeugen. Die Jungs sitzen im Stadtpark. Sie beobachten die Menschen. Und als sie eine junge Frau mit Kinderwagen sehen, eine Frau, die ganz allein über die Wiese läuft, da nicken sich die Jungs zu. Fernando geht los. Er geht der Frau nach. Langsam. Unauffällig. Er hält genauso viel Abstand, dass seinem Opfer nicht auffällt, dass es verfolgt wird. Er schaut sich noch einmal um. Sein Herz schlägt nicht mehr so laut wie damals, als er den Pullover stahl. Dennoch spürt er, wie das Adrenalin durch seinen Körper schießt. Dann schlägt er zu. Er beschleunigt seine Schritte, reißt der Frau die Tasche von der Schulter und setzt zu einem Sprint an. Er läuft direkt in den Wald neben der großen Wiese, schlägt ein paar Haken, versteckt sich hinter einem der Bäume und öffnet die Tasche. Er holt das Bargeld heraus. Den Rest schmeißt er weg. Risikofaktoren vermeiden. Die Polizei soll ihn nicht mit der Tasche erwischen. Das Geld, könnte er sagen, das Geld sei sein eigenes. Dann macht er einen kleinen Umweg und kehrt zu seinen Jungs zurück. Sie schlagen ab. »Sauber«, sagt Sebastian und klopft Fernando auf die Schulter. Dann wird die Beute gezählt. 230 Euro. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. »Dafür ist es sicher«, beharrt Fernando. »Im Park gibt es keine Videokameras, keine Zeugen, keine Hehler, die misstrauisch werden und die Polizei rufen können.« Fernando teilt das Geld mit den anderen. »So machen wir es jetzt immer«, sagt er. »Schnelles, risikoloses Geld.« Und so ist die Handtaschenmasche geboren. Jeden Tag pendeln die Jungs durch die Parks der Stadt. Sie wechseln sich ab. Jeder muss einmal ran. Nach und nach veredeln sie ihre Methodik. Es ist nicht immer möglich, den absoluten Überraschungseffekt zu nutzen, wie am ersten Tag. Oft reagieren die bestohlenen Frauen instinktiv und halten ihre Tasche fest. Dann müssen die Jungs ihre Stärke einsetzen. Sie müssen so hart an der Tasche ziehen, dass die Riemen kaputt gehen, dass die Henkel reißen. Es gilt immer, die Tasche direkt zu packen. Die Jungs lernen. Sie lernen, dass die Frauen mehr Widerstand leisten, wenn sie jünger sind. Eine hat Fernando sogar einmal ein paar Meter verfolgt. Sie konnte ihn nicht einholen, aber das Erlebnis hat ihn nachdenklich gemacht. Das ist wieder ein Risikofaktor. Fernando hasst Risikofaktoren, also beschließt die Bande, künftig möglichst wehrlose Frauen auszurauben. Je älter, desto besser. Für Fernando sind die Frauen keine Frauen mehr, keine Individuen. Für ihn sind sie Beute. Dass hinter der Beute Menschen stehen, das blendet er aus. Er ist wie im Wahn. Er will einfach nur sein Geld verdienen, und er verdient nun sein Geld. Und sein Vater fragt nicht einmal nach, was der Junge den ganzen Tag so macht.